dem Engel der Gemeinde zu Pergamus schreibe, da sagt der, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist. Und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Aber ich habe ein kleines wider dich, das du da selbst hast, an der Lehre Biliams halten, welch lehrte den Balak ein Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israel, zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Also hast du auch, die an der Lehre der Nikolaiten halten, das hasse ich. Tue Buße, wo aber nicht, so werde ich dir bald kommen und mit ihnen kriegen durch das Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt. Lieben Freunde, da ist so vieles in diesem Brief, dass es unmöglich ist, in einer Stunde ausführlich darüber zu reden. Ich möchte kurz nur einige Punkte anrühren. Vor dem ich das tue, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Brief dem Engel der Gemeinde zu Pergamus geschrieben ist, die Gemeinde. Das erste, das Wort Gemeinde. Gemeinde in der griechischen Sprache ist Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufene. Herausgerufen aus der Welt, den Schlamm der Sünde und dem Tod. Gehören Sie zu dieser Gemeinde? In unserem Elternhaus waren wir ganz strenge Kirchenleute, Kirchengänge. Mein Vater war circa 30 Jahre Hauptvorsteher und Diakon in der Kirche. Wir sind sozusagen in dieser Kirche hineingeboren, wurden gezwungen, jeden Sonntag in der Kirche zu sein. Wir konnten keinen Dienst verpassen, keinen Gottesdienst. Es gelang uns nur, wenn wir durch Lug und Betrug unsere Eltern etwas vormachten und sagten, es ging uns nicht gut, wir fühlten nicht gut, hatten furchtbare Kopfschmerzen, dann gelang es uns. Sonst mussten wir in der Kirche sein. Aber gleichzeitig waren wir auch ganz in der Welt. Schon auf dem Weg nach Haus, im Auto, stritten wir uns schon und zankten. Das kannten wir von den Eltern, die beschimpften sich. Wir Kinder taten das auch, aber meinten, dass wir gute Christen seien. Beim Elternhaus gab es einen Tanzboden. All die Tänze in der ganzen Umgebung wurden bei unserem Elternhaus gehalten. Die Hochzeiten, die Verlobungen, all die Partys, da wurde denn gesoffen bis frühmorgens, die ganze Nacht hindurch.
Aber am Sonntagmorgen saßen meine Brüder dann an der Orgel in der Kirche. Sie, den Abend davor, musizierten sie die ganze Nacht fürs Tanzen. Und dann den nächsten Tag an der Orgel fromm in der Kirche. Das geschah oft, dass so gesoffen wurde, dass die Eltern der Jugendlichen den nächsten Morgen kurz vor Gottesdienst anriefen und sagen, wo sind unsere Kinder? Die waren schon in der Nacht oder frühmorgens zurückgefahren. Aber die waren so besoffen, dass sie nicht mehr den rechten Weg kannten und verfuhren sich in die Wälder. Und dann musste man die suchen. Die Eltern waren schon angezogen und wollten in die Kirche. Und die Jungen, die schliefen in den Wäldern. So sah es aus. Das ist nicht Gemeinde Jesu. Solche Menschen gehören nicht dazu. Sondern die da herausgerissen sind, herausgeholt, herausgerufen. Und als Gott uns da herausrief, da beendete sich nicht nur unser Leben, sogar der Tanzboden. Dann wurde nicht mehr getanzt, sondern Bibelstunden gehalten. Dann versammelten sich Hunderte, 500, 600, 700 Menschen dort. Ums Wort Gottes. Das Saufen hörte auf, das Leben der Fleischeslust hörte auf. Der Herr hat uns da herausgeholt, herausgerufen. Und da waren wir ein Teil seiner Gemeinde. Gehören Sie dazu? Sind Sie schon aus der Welt herausgerufen oder befinden Sie sich noch in der Welt? Wir waren berühmte Christen, aber außerhalb und gehörten nicht zu der Gemeinde Jesu. Einige von denen, mit denen wir waren, sind heute noch in der Welt. Aber Gott sei Dank, er hat uns da herausgerufen. Sie wissen wohl von dem Traum des Wesleys, dass er sich plötzlich vor der Himmelstür fand, vor den Himmelstoren, und hat dort geklopft und dann wurde ihm geöffnet und gefragt, was er wollte. Er sagt, ich möchte nur wissen, wem es wohl hier im Himmel gibt. Gibt es hier Anglikane? Und der Mann, der Türwächter, war so taub und konnte das Wort nicht verstehen. Er sagt, was meinst du? Ja, Anglikane. Church of England. Schüttelte den Kopf. Nein, die kennt ihr nicht. Gibt es hier Katholiken? Nein. Gibt es hier Lutherane? Nein. Der Mann sagte, ja, wie ist das möglich? Er schließlich sagte, ja, das kann er wohl verstehen, dass es keine Anglikane gibt. Die haben ihn ja nicht aufgenommen. Die haben die ganzen Kirchentüren gesperrt, bis er auf seines Vaters Grab gestanden hat und hat gesagt, hier könnt ihr mich nicht verbieten, das Evangelium zu verkündigen, denn hier liegt mein Vater begraben. Da sagte er, aber wie steht's mit den meinen? Gibt's wohl Wesleyane hier, Methodisten? Und das konnte der Mann auch nicht begreifen. Und dann lief er davon. Und dann kam er zur Hölle, zur Tür der Hölle. Und da wurde ihm auch geöffnet. Und er sagt, sagt mir mal, gibt es hier Anglikane? Da sagte, im Überfluss. Katholiken auch. Lutherane. Überfüllt mit denen. Wesleyane, ja, auch so viele. Als er da wegging, konnte er das nicht begreifen. Da gibt es denn keine im Himmel. Wen gibt es denn dort? Und da macht er sich auf, zurück wo er begonnen hatte. Und wieder klopfte er an die Tür. Es wurde ihm geöffnet. Er sagte: Entschuldigung, bitte, es tut mir leid, dass ich wieder hier bin. Aber ich kann das nicht begreifen, ich kann das nicht verstehen. Gibt es denn keine hier im Himmel? Doch, eine unzählbare Schar. Ja, aber ich habe doch gefragt und von diesen allen gibt es keinen. Da sagte er: Hier gibt es nur die, die gewaschen sind im Blute des Lammes und haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Hier gibt es nur Gottes Kinder, erkauft mit dem Blute Jesu. Da gingen ihm die Augen und die Ohren auf. Und da begriff er, worum das ging. Sind wir Blut erkauft? Sind Sie gewaschen im Blute des Lammes? Herausgerufen aus dem Kot, dem Dreck der Welt und der Sünde? Reingewaschen im Blute des Lammes? Das ist Gemeinde Jesu, die zu seinem Leib gehören, weltweit, schon von der Apostelzeit, die Braut des Lammes. Dann gibt es aber auch die Gemeinde Jesu an einem Ort, so wie die sieben Gemeinden, worüber wir schon über zwei geredet haben. Und auch diese Gemeinde hier an diesem Ort. Aber da gehören nur die zu, die ein Verhältnis zu Jesus haben. Der Herr Jesus hat gesagt: Ich werde auf diesen Felsen meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen können. Der Herr baut seine Gemeinde. Und die baut er auf den Felsen. Nicht auf Petrus, aber auf sein Bekenntnis. Als Jesus seine Jünger fragte: Was sagen die Leute von mir, dass ich bin, dass ich sei? Sie sagten: Einige sagen, du bist Johannes der Täufer, der auferstanden ist. Einige Elia, einige Jeremia. Er sagt: Was sagt denn ihr? Und er sagt: Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagte Petrus: Das hat dir Fleisch und Blut nicht offenbart, aber mein Vater im Himmel. Auf den Fels der Offenbarung. So wie im Galater steht, dass Paulus sagt, dieses Evangelium hat er nicht von Menschen empfangen, aber als es Gott gefiel, seinen Sohn Jesus Christus in ihm zu offenbaren. Da hat er ein Erlebnis mit dem Sohne Gottes. Eine Begegnung mit dem Sohn Gottes, der den Weg zum Vater ist. Kennen Sie den? Hatten Sie schon eine Begegnung mit ihm, die so tief ging, dass Sie herausgeholt sind aus der Sünde, aus der Welt? Und nicht mehr dort sind. Und nun ein Glied der Gemeinde Jesu. Nun, dieser Brief, den wir jetzt lesen, ist gerichtet an eine Gemeinde. Lasst uns nun diese Gemeinde näher betrachten. Nur einige Punkte. Der erste Punkt, worüber ich reden möchte, ist das scharfe, zweischneidige Schwert. Der zweite Punkt: Ich weiß, wo du wohnst, wo du dich befindest. Der dritte: Ich habe ein weniges gegen dich. Die Zulu-Sprache ist meine Lieblingssprache. Das ist eine Sprache, in der ich mich zu Hause fühle. Wenn ich das Evangelium verkündige und es in der Zulu-Sprache tun kann, dann fühle ich mich zu Hause. Die hat auch viel mit dem Griechischen überein. Und wenn man hier sagt, ich habe ein weniges gegen dich oder etwas, dann sagt man sich, das wird der Zulu gut verstehen. Konognaningnak, sagt der Zulu. Ein weniges, etwas, ein kleines. Und dann vom verborgenen Manna und der weiße Stein. Aber dieser Brief enthält viel mehr. Ich sagte zu meinem Bruder, es tut mir leid, dass die Zeit zu kurz ist, dass man nicht ausführlich über alles reden kann. Aber da müssen wir bis morgen früh hier sitzen und dann schlafen Sie bei der Arbeit. Das ist auch nicht gut. Ja, ja. Nun, das scharfe, zweischneidige Schwert. Dieses Schwert ist nicht in seiner Hand, nicht in seiner rechten Hand, da hat er ja die Sterne. Dieses Schwert ist in seinem Mund und kommt aus seinem Mund. Das lesen wir im ersten Kapitel, Vers 16. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und das Schwert ist nämlich sein heilig Wort, das er redet. In Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken, ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und entkleidet, entdeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. So heißt es im Hebräerbrief. Von dem reden wir, bei dem alles offenbar und bloß ist. Durch dieses scharfe, zweischneidige Schwert, das hindurchdringt, und das, was unzertrennbar ist, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 25 heißt es, wenn ein Ungläubiger in die Gemeinde kommt und das Wort verkündigt wird, wird er gestraft und gerichtet. Und das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und dann fällt er auf sein Angesicht in Anbetung vor dem lebendigen Gott und erkennt und bekennt, dass Gott wahrhaftig unter den Seinen ist. Er wird vom Worte Gottes gerichtet und gestraft. Natürlich mögen manche die heilsame Lehre nicht. Gerichtet werden und gestraft werden nicht. Nein, das ist nicht das Rechte heute. Heute muss man den Menschen Honig um Bart schmieren, die Menschen anzulocken. Aber der Herr Jesus, wenn der kommt, kommt er mit sein scharfes Schwert. Und es gibt viele Schwerter in dieser Welt, aber keins ist so scharf wie das, das aus dem Munde Jesu kommt. Sollen wir uns mal einige Worte erinnern? Das Wort Gottes ist scharf. Wir erleben es immer wieder in der Erweckung. Vor einigen Tagen kam eine zu mir und sagte, du, weißt du, dass die Person in diesen Tagen noch nicht in den Gottesdienst war. Sagt so, das habe ich gar nicht gemerkt, auch wenn ich verkündigt habe, wenn dann tausend Menschen sind oder tausende, dann merkt man das gar nicht, wenn eine fehlt. Ich ging zu dieser Person und sagte, stimmt das eigentlich, dass Sie nicht den Gottesdienst besuchen? Da sagt sie, ja, hast du das gesehen? Ich sage, nein. Ich sage, wo sitzen Sie, wenn Sie dort sind? Sie sagte, ganz hinten. Ich sage, ja, leider sind meine Augen nicht so gut. Wenn Sie ganz hinten sitzen, dann kann ich nicht klar sehen, wer dort ist und wer nicht dort ist. Ich sage, sagen Sie mir mal, aber warum ist das so? Da sagt sie, ich kann das nicht ertragen. Jedes Mal, wenn du redest, redest du über mich. Ich sage, das stimmt nicht. Ja, alles, was ich tue, darüber redest du. Das sagt, halt mal. Wir haben durchschnittlich 5 Vorträge an einem Tag auf der Missionsstation. 2, besonders für die schlimm Kranken, körperlich. Und dann 3 andere. Von diesen vielen Vorträgen rede ich vielleicht nur einmal aus 5 Mal. Oder 1 aus 10 oft an dem Ort. Das ist verschiedentlich. Warum kommen Sie denn nicht, wenn die anderen predigen? Da sagt sie, ja, du bist herumgegangen und hast ihnen alle von mir gesagt. Und jeder predigt über mich. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich gehe nicht in den Gottesdienst. Ich sagte, ach, Sie sind eine dumme Frau. Anstatt, dass Sie Gott dafür danken, dass Gott zu Ihnen redet. Das ist ein gutes Zeichen. Aber Sie tun nun das Verkehrte, dass Sie davonlaufen. Fallen Sie auf Ihr Angesicht vor den lebendigen Gott. Beugen Sie sich. Nehmen Sie das an, was Gott Ihnen sagt. Und bekehren Sie sich. Sie laufen weg von Gott. Und Gott ruft Sie. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich wäre auch dankbar, wenn Gott zu Ihnen persönlich heute Abend redet. Sonst hat das keinen Sinn, dass sie kommen, wenn das Wort Gottes sie nicht trifft. Das scharfe Schwert. Sie wissen, was der Herr Jesus gesagt hat. Ihr habt gehört, dass ihr nicht töten sollt. Aber ich sage euch, wenn einer mit seinem Bruder zürnet, haben Sie schon mal mit Ihrem Bruder gezürnt? Sind Sie schon mal ärgerlich geworden, verdrießlich? Haben Sie schon mal geschimpft? Der Bruder könnte auch die Frau sein. Der Bruder kann auch der Mann sein. Könnte auch das Kind sein. Kann auch der Nachbar sein. Haben Sie schon mal mit Ihrem Bruder gezürnt? Dann sagt Jesus, sind Sie des Gerichtes schuldig. Sie müssen eines Tages vor den Richter stehen und erscheinen. Das ist eine furchtbare Sünde. Und dann geht er weiter und sagt, und wenn du deinem Bruder sagst, du Narr, bist du des höllischen Feuers schuldig. Wer mit seinem Bruder zürnet, und sagt, du bist ein Narr, der fährt in die Hölle. Der Herr Jesus droht den mit der Hölle. Der ist das Feuer der Hölle schuldig. Das hat er verdient, wenn er auch kein Blut vergossen hat. Aber wenn er mit seinem Bruder gezürnt hat und sagt, du Narr. Sehen Sie, wie scharf das Schwert ist. Der Herr Jesus redet und sagt, wenn du deine Gabe bringst auf den Altar und dann im Gottesdienst erinnerst du dich daran. Wir können viele Gaben bringen, wenn es auch nicht Silber und Gold ist. Es kann unser Lobgesang sein. Es kann unsere Anbetung sein, unser Gebet, dass wir Gott darbringen. Unseren Lob und Dank und Preis. Wenn du deine Gabe bringst, in die Gegenwart Gottes trittst und erinnerst dich, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nein, sie haben nichts gegen ihn. Dazu sind sie zu fromm und zu heilig. Aber er hat etwas gegen sie. Dann hören sie auf mit ihrem Gottesdienst, hören sie auf mit ihrer Gabe, die sie bringen zum Altar und versöhnen sich erst. Denken Sie mal, prüfen Sie sich nun, gibt es einen Bruder, den Sie haben, der etwas gegen Sie hat? Ja, aber er ist schuld. Nein, darum geht es nicht. Ob er schuld ist oder nicht, er hat etwas gegen Sie. Haben Sie sich schon mit ihm versöhnt? Wenn da solche Möglichkeit ist, dann tun Sie das. Der Herr sagt, lass die Gabe, bringe das mit dem Bruder erst in Ordnung. Und wenn der Bruder auch eine Schwester ist, der Bruder, vielleicht gehört er auch zur Gemeinde und ist ein Bruder, nicht der Heide in der ersten Instanz, nicht der Ungläubige, der Bruder. Dann sagt Gott und sagt der Herr Jesus, mit deiner Gabe will ich nichts zu tun haben. Bring das erst in Ordnung. Jesus erlaubt das nicht, dass wir in den Gottesdienst gehen und wir wissen, dass der Bruder etwas gegen uns hat. Erst zu ihm bereinige das. Erst mit dem versöhnen. Das muss erst ins Klare gebracht werden. Dann komme und bete wieder. Dann komme und nahe dich zum Herrn. Dann komme in die Gegenwart Gottes. Jesus, der unter den 7 Leuchten wandelt, der duldet es nicht. Der duldet es nicht, dass eine zu seinem Altar kommt und hat sich nicht versöhnt mit seinem Bruder. Er erlaubt es nicht. Spüren Sie nun etwas, warum, als Johannes, der den Herrn so gut kannte, ihn sah, in den Gemeinden niederfiel wie tot? Im Hebräerbrief heißt es, von dem reden wir, bei dem alles nackt und bloß ist. Das sehen wir. Er sieht uns, wie wir sind. Er kennt alles. Da ist nichts verborgen. Auch das Verhältnis mit dem Bruder nicht. Und sei es nur ein Wort gewesen. Dann sagt der Herr, das ist der Weg zur Hölle. Dann sagt der Herr, versöhne dich, wenn er etwas gegen dich hat. Und dann komme. Wie wird doch in den Gemeinden gesündigt? Wie wird in der Kirche gesündigt? Da geht man hinein, wenn man auch weiß, der Bruder hat etwas gegen. Das kümmert mich nicht. Da gebe ich nichts um. Aber wenn wir Gottes Segen empfangen wollen, das ist, wo es beginnen muss. Wissen Sie, was der Petrusbrief uns sagt? Wenn ein Mann nicht weiß, wie mit seiner Frau zu leben, dann werde in Weisheit und Heiligkeit, dann wird sein Gebet dadurch verhindert. Wenn das Verhältnis mit der Frau nicht in Ordnung ist, lieber Mann, hat das keinen Sinn. Das ist ein Spiel, das ist Heuchelei, das ist eine Scheinheiligkeit, dass sie beten. Jesus hört das Gebet nicht. Das ist ein Klatschen, das ist ein Wortenspiel. Schimpfen Sie die Frau und sagen, du Esel, du dumme dieses und jenes. Und wenn sie tatsächlich dumm ist, wagen Sie das nicht. Es ist ihre Aufgabe, die Frau zu reinigen und zu heiligen, wie Jesus die Gemeinde getan hat, und sich selber für sie zu geben. Vielleicht ist die Frau so, weil der Mann so ist. So wie Jesus sich für seine Gemeinde gegeben hat, sie zu heiligen, zu waschen, so soll der Mann, wie Christus seine Gemeinde liebt, der Mann die Frau lieben. Sehen Sie das? Jesus sagt, halt, sein Schwert aus seinem Mund, das ist sein Gebot für Zeit und Ewigkeit. Und seine Frechheit, wenn ein Mann es wagt, zu beten, und sein Verhältnis zu seiner Frau stimmt nicht. Verstehen Sie? Jesus duldet das nicht für Zeit und Ewigkeit. Und das heilige Gotteswort sagt, das Gebet des Mannes wird dadurch gehindert. Und der Mann soll heilige Hände emporheben, ohne Zorn und ohne Bitterkeit. Das sind natürlich die geistlichen Hände. Diese Hände haben ja keinen Zorn, keine Bitterkeit. Wenn der Mann betet, dann sagt Gott, eine Bedingung, vor dem du betest, kein Zorn in deinem Leben. Gibt es bei Ihnen Zorn? Keine Bitterkeit, auch nicht gegen die Frau und nicht gegen die Kinder. Und das Schwert ist zweischneidig. Das köpft nicht nur den Mann, sondern schneidet auch die Frau. Und Sie, liebe Schwester und liebe Mutter, wenn ich wissen will, wie mein Verhältnis zu Jesus sein muss, muss ich Sie anschauen. Und Sie werden mir es vorleben und zeigen. Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann ist ein Spiegel für mich. Und dann sagt Gott, Erlo, siehst du, wie die Frau zu ihrem Mann ist, so musst du zu mir sein. Darf mein Verhältnis zu Jesus sein, wie Sie zu Ihrem Manne sind? Was denken Sie von mir, wenn ich den Herrn Jesus so behandle, wie Sie Ihren Mann behandeln? Es gibt ja sogar Sachen, die unerhört sind, dass eine Frau sogar ihren Mann schimpft. Woher das kommt, weiß ich nicht, aus der Bibel ganz gewiss nicht. Das kommt wohl von unten. Die Frau soll ein Vorbild der Gemeinde sein. Die Gemeinde soll die Frau ansehen und von ihr lernen, wie das Verhältnis zu Jesus sein muss. Ein scharfes Schwert, das aus seinem Mund kommt. Kein zweischneidiges Schwert, so scharf wie das, das aus dem Munde Jesu kommt. Dann geht der Herr Jesus weiter und sagt, wenn du deinem Bruder etwas schuldest, sorge dafür, dass du den letzten Pfennig bezahlst. Es gibt auch Menschen, die dem Nächsten etwas schulden, im Finanziellen, im Geldlichen. Das ist aber gut, dass das in Ordnung gebracht wird. Und wenn man Schuld hat, dass man nicht stille schweigt. Und wenn man den Menschen etwas verspricht, dann muss man das Versprechen halten. Und dann muss man das zahlen entsprechend. Oder man muss um Entschuldigung bitten. Aber wir sind dem Nächsten nicht nur Geld schuldig und einen Pfennig schuldig, sondern wir sind uns gegeneinander manche schuldig. Auch die Liebe und ein freundliches Wort. Und Ermunterung, das gibt so vielerlei, was wir dem Nächsten schuldig sind. Und der Herr sagt, sorge dafür, dass nicht der Richter kommt und dein Gegner dich dort verklagt und sagt, du hast deine Schuld nicht bezahlt. Wir sind sogar der Welt etwas schuldig. Der Welt! Das Blut der Gottlosen wird von uns gefordert werden. Wir uns, wenn das Blut von uns gefordert wird und wir haben nicht das Nötige getan, was der Herr von uns erwartet hat. Das Wort ist scharf und weckt uns aus unserem Schlaf. und der dabei schlafen kann, muss man sich fragen, ob es das schon der ewige Schlaf ist, der Tod. Ist der Mensch tatsächlich tot in seinen Sünden und Übertretungen? Und dann geht der Herr weiter und sagt, ihr habt gehört. Ihr sollt nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, nun kommt das Schwert, dass jeder, auch ein jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Ja, da sagt der Mensch, ich bin nicht geschieden, ich lebe noch mit meiner Frau. Aber vor Gott, wie oft haben sie schon Ehebruch begangen? Wie oft? Ein Richter der Gedanken. Jesus sitzt und ist der Richter der Gedanken. Er richtet die Gedanken. Ein Gedanke bei ihm ist eine Tat. Eine Tat. In der englischen Sprache kann man das so gut sagen, dass, wenn es von Gedanken spricht, wir sind nicht das, was wir uns einbilden, dass wir denken, dass wir sind, aber wir sind das, was wir denken. Wenn wir uns im Lichte Jesu sehen und das wahre Bild sehen wollen von uns selbst, schauen wir nur unsere Gedankenwelt an, unsere Gedanken. Was wir denken, das sind wir. So sind wir. Die Gedanken sind eine Offenbarung unseres Wesens. Das, was wir sind. Und Jesus ist ein Richter der Gedanken. Wir können ein frommes Gewand und ein frommes Kleid anziehen. Wir können die christliche Sprache reden. Aber ege Tiefe. Das Schwert dringt durch bis in die Gedankenwelt und errichtet die Gedanken. Und sagt, schau eine Frau an, begehre die. Im Herzen hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und die Bibel sagt, ein Ehebrecher wird nicht teilhaben ans Reich Gottes. Das Wort Gottes ist scharf. Das ist scharf. Darf ich diesen Punkt schließen mit noch einem Wort? Samuel, der Prophet Gottes, sagt dem König Saul, weißt du, König, dass ungehorsam die Zaubereisünde ist? Ungehorsam gegen Gottes Wort, wie Zauberei. Wir haben gehört, wie der Mann zu seiner Frau sein soll und die Frau gegen Mann. Wenn sie nicht so sind, haben sie die Sünde des Zaubers begangen. Das ist Zaubereisünde. Dadurch können sie im Banne des Teufels sein. Das ist eine ernste Sache. Ungehorsam ist wie Zaubereisend. Ja, ich kann das nicht mehr tragen. Der Mann, der redet so viel, ohne aufhören. Der Mann so und so, und der muss es schließlich mal platzen und dann geht es nicht. Zaubereisende. Und dann Widerstreben, wie Götzendienst. Rebellion, sich dagegen aufbäumen, hartnäckig zu sein. Dickköpfig ist Götzendienst. Ja, wir sagen, wir sind doch nicht wie die Hindus, die die Götzen anbeten, oder die heidnischen Völker. Aber wenn es Dickköpfigkeit gibt, sich nicht beugen wollen, den Eigenwillen entsagen, Rechthaberei, das ist Götzendienst. Da beten sie einen Götzen an und sie sind der Götze. Sie beten sich selber an. Das ist nun nur ganz kurz ein Tüttelchen von diesem scharfen Schwert, das aus dem Munde Jesu kommt. Kennen Sie Jesus so? Wenn Sie von Jesus reden, sagen Sie, wie der Schreiber an die Hebräer, von denen reden wir. Wenn wir von Jesus reden, dann reden wir von dem, der ein scharfes, durchdringliches Schwert hat. Der Trend, der ein Richter der Gedanken ist, vor dem ist alles bloß, bei dem können wir nichts bedecken oder verstecken. Da kommt die Wahrheit ans Licht. Vor dem stehen wir nackt. Er ist ein Richter der Gedanken. Und so offenbarte Herr Jesus sich diese Gemeinde. Und sagt, das sagt der, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert hat. Das kommt aus seinem Mund. Das scharfe, zweischneidige Schwert. Vergessen Sie das nicht. Durch dieses Schwert können wir umkommen. Es ist ein gefährliches Schwert. Aber ein gutes Schwert. Es kommt aus dem Mund des Herrn. Eine heilsame Lehre. Der nächste Punkt. Ich weiß, was du tust. Das braucht er uns jetzt gar nicht mehr zu sagen. Das wissen wir. Ich weiß, was du tust. Er weiß es ganz genau. Er weiß, was wir tun. Das, was wir tun, das weiß er. Was wir sagen, ist eine Sache. Was wir tun, ist eine andere Sache. Aber er weiß auch das, was wir tun. Er weiß auch, wo wir wohnen. Er wusste, wo diese Gemeinde wohnt. Und welch eine Offenbarung ist dies? Eigentlich schockierend. Dort, wo der Thron des Satans ist. Diese Gemeinde hat sich befunden dort, wo der Satan thronte, wo der Satan regierte. Hier sehen wir die Kraft Jesu, dass es auch möglich ist, dass eine Gemeinde existiert, dass eine Gemeinde vorwärts geht, dass eine Gemeinde lebendig ist, wenn sie sich auch im Satans Nest sozusagen befindet. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Josef war allein in Ägypten. Das war auch ein Satansnest. Das ist die Welt. Und Gott konnte diesen Burschen, diesen Buben dort bewahren. Trotzdem eine Hure im Hause war, seine Chefin, die täglich nach ihm freite. Und Unsinn redete, hat der Teufel keine Macht an ihm bekommen. Denn der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also keine Entschuldigung, wer es auch sei. Der Mann kann ja sagen, du weißt nicht, Erlo, wie das ist, mit einer Frau zu leben, die wie eine Hexe ist. Und solche unartigen Kinder, wie ich habe, keine Entschuldigung. Diese Gemeinde, die bestand dort, wo der Satan seinen Thron hatte. Und trotzdem folgten sie dem Herrn und waren dem Herrn nahe. Manche Christen sagen, ja, man kann sich das denken, dass ihr in Afrika Erweckung habt, da im Dschungel. Da, wo es nichts gibt, kein Fernsehen und wo die Menschen einsam und verlassen sind und nicht beschäftigt sind, nicht so viel um die Ohren haben wie wir, darum keine Entschuldigung. Diese Gemeinde wird manchen verklagen am Tage des Gerichts. Diese Gemeinde wird aufstehen und sagen, du konntest nicht ganz dem Herrn folgen. Es fiel dir so schwer, zu schwer. Du meintest ja, in Deutschland oder in modernen Europa ging es nicht. Ein Leiter, ein Christ, ein Prediger in leitender Position kam eines Tages zu mir und sagte, Erlo, denk doch daran, du bist nicht in Afrika, du bist in Europa. Hier kannst du nicht so predigen. Unmöglich. Wir haben das Fernsehen. Jeden Tag sehen wir eine nackte Frau. Wir können doch nicht so unschuldig sein. Wir können doch nicht Kinder sein in der Bosheit. Wir haben Pornografie. Wir sehen es, wir hören es, wir sind von dem umgeben. Predige nicht so hier in Europa. In Afrika ja, aber nicht hier. Aber der Herr gebraucht sein scharfes, zweischneidiges Schwert, auch dort, wo der Satan thront. Er bringt seine Stufe, sein Standard nicht herab. Keine Entschuldigung. Je größer die Finsternis, je größer die Herrschaft des Satans, je mehr der Satan gegenwärtig ist, je mehr sollte die Gegenwart Gottes gegenwärtig sein. Je dunkler die Luft, je heller das Licht. Je größer die Gefahr, je größer die Macht Jesu in seine Gemeinde. Der Herr Jesus hat nicht gebeten, dass der Vater uns aus der Welt nehme, hat aber gebeten, dass er uns bewahrt in der Welt. Ein Boot ist umgeben von Wasser. Das Wasser ist keine Gefahr. Das Boot ist auf dem Wasser, im Wasser. Aber wenn das Wasser ins Boot hineinkommt, das ist Todesgefahr. Wir sind in der Welt, umgeben von der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Aber wir, wenn die Welt hineinkommt, ist unser Untergang, dann erleiden wir Schiffbruch. Dann werden wir von den Haien gefressen, aber hier gibt es ja keine, bei uns gibt es viele. Aber vielleicht, wenn es keine Haie gibt, gibt es doch ein brüllender Löwe. Der Hai ist ein Fisch, den wir sehr respektieren. Es ist ein gefährlicher Fisch. Für mich, wenn man von einem Löwen spricht, das ist nichts Gefährliches. Aber wenn ich von einem Hai spreche, den respektiere ich. Damit sage ich nicht, dass es verkehrt, wenn es heißt, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Nein. Er ist wie ein brüllender Löwe, er ist aber kein Löwe. Der Löwe ist Jesus. Er macht ihm nur nach. Er ist wie ein, aber er ist kein Löwe. Jesus ist der Löwe Juda. Jesus ist der König. Aber wir sollen wachen, trotzdem. Denn der Feind, der geht umher und will uns verschlingen. Aber diese Gemeinde, Gott sei Dank, die konnte stehen und blieb sozusagen Bestien, weil Jesus unter ihnen war und sie sich im Lichte des Wortes Gottes betrachteten. Aber dann sagt er, ich habe einiges oder etwas Kleines, oder winziges, ein weniges gegen dich. Was ist dieses? Was ist das, was er gegen diese Gemeinde hatte? Es ist nicht, dass sie sozusagen etwas verbrochen hatten. Ihre Schuld war diese, was Jesus gegen sie hatte, war dieses, dass sie einige Menschen in der Gemeinde duldeten. Da waren einige unter ihnen, die Lehre des Biliams folgten. Und die Lehre Biliams wurde eine Lehre unter sie. Sie wissen von dem Biliam, was für ein Mann das war. Um des Gewinns willen, um des Goldes willen, um des Geldes willen hat er Kompromiss gemacht. Geld spielte eine Rolle in seinem Leben. Er hat geliebäugelt mit dem Irdischen, mit dem Lohn der Ungerechtigkeit. Er sollte das Volk Gottes verfluchen und dafür würde er großen Lohn bekommen. Er wusste aber, dass das nicht stimmt. Aber betete, Herr, erlaube mir doch, dass ich gehe. Und ein Tier musste das Maul öffnen und ihn steuern. Aber der machte weiter und wurde zum Fallstrick des Volkes Gottes. Und führte das so, dass die Frauen des Nachbarvolkes zu den Israeliten kamen. Und dann entstand Hurerei. Und dann heirateten sie. Und diese Frauen brachten ihre Götzen mit. Und so wurde das Volk Gottes abtrünnig. Und dieser Biliam, der wurde diesem Mensch zu einer Lehre. Und sie machten das ihre Lehre. Und da waren einige in der Gemeinde, die das taten. Und die Schuld der Gemeinde war, dass sie diese Menschen geduldet haben. Ich weiß nicht, ob sie das übersehen haben oder absichtlich einfach die Augen dazu geschlossen haben und hat gesagt, ach, das schadet wohl nicht. Lass den Mann, das ist wohl nicht recht, aber wir dulden ihn in der Gemeinde. Und das hat der Herr nicht ertragen können. Die Lehre des Biliams. Sie können ein Studium machen, wenn Sie zu Hause sind. Nehmen Sie die Bibel zur Hand und schlagen Sie mal die Bibel nach. Da können Sie mehres lesen, auch im Petrusbrief und an anderen Orten im Neuen Testament und im Alten Testament. Ich rühre nur einige Punkte an. Und ein Ärgernis oder Falle sind für die anderen, dass wir zum Fallstrick und ein Ärgernis sind für die anderen Brüder. Dass wir etwas tun, was die anderen nicht aufbaut, dass die anderen nicht stärkt, hebt, reinigt und heiligt. Und werden den Schwachen zum Ärgernis. Und einige haben die Lehre der Nikolaiten festgehalten. Was das eigentlich war, wissen wir nicht. Einige meinen, dass da ein Nikolaus war, der mit einer neuen Lehre begann und seine Nachfolger waren die Nikolaiten. Die alten Kirchenväter, die sagen, das waren Menschen, die sich Christen nannten, in der Gemeinde waren. Sie nannten sich Christen, aber ihr Leben war nicht dem entsprechend. Verstehen Sie das? Das kennen wir ja auch. Dass ein Mensch sich Christ nennt, wiedergeboren, gerettet. Aber das Leben ist nicht ein Leben des Wiedergeborenen. Zeugt nicht davon. Das Leben ist nicht so. Da waren die, die seinen Namen festgehalten haben. Das haben sie gehört. Sie waren nicht alle so. Die Gemeinde hat den Namen Jesu festgehalten. Auch als der treue Zeuge gemordet worden ist, sind sie dem Herrn Jesus treu geblieben. Seinen Namen treu geblieben. Der Name ist das Symbol des Wesens, der Natur, des Charakters. Diese Gemeinde in der größten Prüfungszeit, als einer unter ihnen gemordet worden ist, sind sie dem Wesen Jesu treu geblieben und haben sich daran gehalten und haben gesagt, Jesu Wesen ist so, Jesu Leben ist so, sein Geist ist so, sein Charakter ist so. Und haben den Namen Jesu, das Wesen Jesu, umgeben im Bezirk des Satans festgehalten. Und haben auch seinen Glauben, den Glauben Jesu, nicht verleugnet. Das kann man ja auch ohne den Mund tun. verleugnen mit dem Leben. Wenn wir eine Tat tun, die nicht zur Ehre Jesu ist, verleugnen wir durch die Tat den Herrn, so wie der Petrus den Herrn Jesus verleugnet hat. Ich kenne ihn nicht. So kann ihre Tat auch Jesu verleugnen. Die Tat, die Bewegung, der Akt, das Werk kann Jesu verleugnen, seinen Glauben verleugnen. Der Glaube, den wir haben, ist ja auch ein Geschenk Gottes. Sein Glauben. Ich lebe zwar nicht ich, er lebt in mir. Der Glaube ist der Glaube des Sohnes Gottes, nach dem Galaterbrief. Aber doch, ihre Schuld war diese. Was Jesus gegen sie hatte, ist, dass sie diese Menschen duldeten in der Gemeinde. Es wurde diesen Menschen zum Fallstrick. Wie viele Gemeinden gibt es nicht in der Welt, die heute schuldig sind, dass sie Menschen dulden in der Gemeinde? Ja, die bezahlen den Zehnten. Die gehen in die Kirche. Sind vielleicht auch getauft. Aber lieben Freunde, wir sündigen, wenn wir die Augen schließen und sagen, es ist alles gut, solange er in die Kirche kommt und gut mitmacht. Wenn er auch so ist, das schadet nichts. Aber wenn Jesus kommt, wenn unsere Augen einst aufgehen werden und er vor uns steht, wird er uns tadeln, wie er die getadelt hat. Und er sagte ihnen, da ist nur ein Ausweg, tut Buße. Tut Buße, sonst komme ich schnell zu euch. Ich komme schnell zu euch, wenn ihr nicht Buße tut. Ich habe an diesen Tagen auch heute manches Mal gedacht, als diese Gemeinde diesen Brief bekommen hat, wie haben sie wohl darauf reagiert? Als die sieben Gemeinden die sieben Briefe bekommen haben und ausgetauscht haben und als Pergamon diesen Brief empfing, und der vorgelesen wurde, wie haben wohl die unter ihnen waren, aber die Lehre des Biliams folgten und ein Fallstrick, ein Ärgernis waren für die anderen, die Nikolaiten waren, wie haben die wohl gefühlt? Manches werden wir am Tage des Gerichts sehen. Manches werden wir in der Ewigkeit erfahren. Ich möchte gerne wissen, ob die Nikolaiten sich bekehrt haben oder nicht. Ich möchte wissen, als sie einen persönlichen Brief von Jesus empfingen, ob sie sich gebeugt haben oder ob sie dickköpfig, verstockt weitergegangen sind. Es ist ja schauderlich, wie einige das machen. Die können unter einer Botschaft sitzen und sind wie eine Ente, die ins Wasser hineingeht, an der anderen Seite heraus und sind noch ganz trocken dabei geblieben. Die ein verstocktes Herz haben, wodurch das, wie ein Stein im Wasser, wodurch das Wasser nicht dringen kann. Aber die gehen eine gefährliche Ewigkeit entgegen. Gibt es vielleicht einige hier, der ein verstocktes Herz hat, so hart wie Stein? Und das Wort Gottes dringt nicht hinein. Sie sind dem Wort Gottes nicht gehorsam. Sie werden diesen Raum verlassen im Ungehorsam. Vielleicht kommen sie morgen wieder und haben sich nicht versöhnt mit ihrem Bruder. Vielleicht kommen sie morgen wieder und sind noch ein Nikolait. Und halten vielleicht an die Lehre des Nikolaiten. Soll ich nun etwas sagen? Hoffentlich verstehen Sie dieses. Kennen Sie die Nikolaiten? Ich kenne sie sehr gut. Das sind Menschen, die sagen, ach, wir sind ja noch in dieser Welt. Wir sind ja Sünde. Du kannst doch nicht erwarten. Du bist zu extrem. Du gehst zu weit. Wir sind ja noch in dieser Welt. Und das ist nochmal, wenn ich doch zornig werde. Wenn ich einmal hure. Das ist ja normal. Das ist normal. Das ist ein Nikolait. Nennt sich Christ, nennt sich Gotteskind, nennt sich gläubig, aber sagt, ach, man muss das nicht zu ernst nehmen. Wenn man sich auch erzürnt mit dem Bruder, ja, das wird schon wieder gut kommen, gut werden. Wenn man auch gesündigt hat, mal mit einer Frau, wir sind ja nun Menschen und so ist es, den Männern sage ich, gut, sie sagen, das ist menschlich, das ist nicht, kann man nicht so ernst nehmen. Nun, lassen Sie Ihre Frau mit einem anderen Mann huren. Kommen Sie nach Haus und finden Sie einen anderen Mann mit Ihrer Frau im Bett und dann sagen Sie, ach, das ist doch menschlich. Was sagen Sie dazu? Sie verteidigen es, wenn Sie mit einer Hure huren, aber wollen nicht, dass Ihre Frau mit einem anderen hurt. Das wollen Sie nicht. Und wenn Sie Ihre Frau vergeben und sie tut es wieder und sagt, ach, es ist ja bloß nur, wir sind ja Menschen und wir sind ja noch in dieser Welt, schadet nichts. Jesus sagt, ich hasse sie, die Nikolaiten, sagt in einem Brief. Ich hasse sie. Das ist etwas, das Jesus hasst, das er nicht ertragen kann. Gibt es einen Nikolait hier unter uns? Möge Gott schenken, dass er sich heute bekehrt. Ich denke, dass wohl einige Nikolaiten sich dort bekehrt haben, als sie den Brief empfangen und sich gebeugt haben. Und sagten so, wir machen das nicht mehr weiter. Wir reden jetzt nicht mehr weiter, wie wir geredet haben und sagen, ach, der Prediger, der spricht so scharf, das kann er nicht erwarten. Wir sind doch nur Laien, wir sind keine Geistlichen. Wo kommt das her? Jeder in der Gemeinde Jesu soll ein Geistlicher sein. Jeder soll im Geiste wandeln. Jeder soll göttlich leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Wir können nicht dort ewiglich leben, wenn wir nicht hier zeitlich gelebt haben. Das göttliche Leben nach dem Worte Gottes muss unser Leben sein. Und wenn wir uns auch in der Satanschule befinden sollten oder wo der Satan seinen Thron aufgerichtet hat, keine Entschuldigung. Und dann sagte, wer überwindet, sehen Sie, worum es geht, wer dieses überwindet und der Nikolait überwindet das nikolaitische Leben und wer die Lehre Biliams überwindet, wer die verteidigt hat und vertreten hat, sich davon bekehrt und es überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Kennen Sie das verborgene Manna? Das war die Speise des Volkes Gottes. Davon haben sie gelebt in der Wüste, als es keine Speise gab. Von der haben sie gelebt. Dadurch bekamen sie ihre Nahrung, ihre Kraft, um fortzugehen, vorwärts zu gehen. Und der Herr sagt, ich werde dir das verborgene Manna geben. Das ist himmlische Kost. Das ist Brot vom Himmel. Das ist eine himmlische Speise. Wer überwindet, dem gibt der Herr dieses himmlische Manna auch hier schon. Dort im Kämmerlein auf den Knien kommt der Mensch heraus und ist gesättigt. Das Gesicht strahlt. Der himmlische Glanz ruht auf diese Person. Die Herrlichkeit des Herrn ist auf diesem Leben. Warum? Wiedurch? Er hat eine Speise, von der die anderen nicht wissen. Vom verborgenen Manna lebt er. Der Herr füttert ihn. Wie ein Vogel die Mutter die Kinder füttert und speist. So speist er den Seinen mit dieser himmlischen Kost. Dass der Christ weitergehen kann in Europa. Und wenn es auch im gottlosen Europa ist, wenn es auch da ist, wo der Satan regiert, wo es am schwersten ist, schenkt er uns die Kraft, die Speise, dass wir überwinden können, ihm treu bleiben. auch wenn es Menschen in der Gemeinde gibt, die etwas vertreten, was böse ist. Dennoch, fort, vorwärts zu gehen. Lieben Freunde, es ist leichter für die Gemeinde Jesu zu bestehen, wenn der Feind von draußen ist, als aber böse Zeit, wenn es böse Menschen in der Gemeinde gibt. Wenn der Feind drinnen ist, das wird der Gemeinde Jesu zur Gefahr. Liebe Feind von außen, als dass der Feind mitten in der Gemeinde ist. Und der Herr sagt, das habe ich gegen euch, dass ihr diese Menschen duldet. Die dürft ihr in der Gemeinde nicht dulden. Und wenn es solche gibt, sollen die sich bekehren. Aber auch, die keine Nikolaiten sind und nicht an diese Lehre Biliams halten, die in rechter Haltung sind zu ihm, müssen sich auch bekehren, weil sie diese Menschen geduldet haben. Sonst kommt es schnell. Aber wenn wir dieses überwinden und diesem Wort gehorsam sind, sagte, gibt er uns dieses himmlische Manna. Und dann auch nach der himmlischen Kost einen weißen Stein. Einen weißen Stein. Was bedeutet das? In uralten Zeiten war es die Gewohnheit oder die Sitte, wenn eine vor den Richter erschien, vor Gericht treten musste und gerichtet wurde und freigesprochen wurde, bekam er einen weißen Stein. Wenn er aber verurteilt wurde und schuldig erklärt wurde, bekam er einen schwarzen Stein. Einen schwarzen Stein. Aber wer freigesprochen wurde, einen weißen Stein. Der Herr sagt, wer überwindet, dem gebe ich einen weißen Stein. Freigesprochen, vergeben, freigelassen. Einen weißen Stein. Und auf diesem Stein ist ein Name geschrieben. Aber keiner kann den Namen lesen. Nur der, der den Stein empfangen hat. Wissen Sie, was das bedeutet? Das ist ein Geheimnis. Diesen Namen kann man nicht aussprechen. Ist unaussprechlich. Ist auch unbeschreiblich. Nur der Vergebung empfangen hat, den der Herr freigesprochen hat, der weiß, was das bedeutet. Der kann den Namen lesen. Sein neuer Name, wie ein neues Lied. Haben Sie schon Vergebung erlebt? Reinigung erlebt? Sind Sie schon vor den Richter getreten? Und dann freigesprochen worden? Haben Sie schon den weißen Stein empfangen? Dann braucht man Ihnen nicht sagen, was der Name ist. Sie wissen, was der ist. Das muss man erleben, um zu wissen. Aber der den Stein empfängt, der weiß, was das bedeutet. Der sagt, wer überwindet, den gebe ich diesen weißen Stein. Lieben Freunde, dies ist ein Brief an die Gemeinde. Ich habe sie gefragt und frage sie jetzt zum Schluss. Gehören Sie zu dieser Gemeinde? Dir darf kein Zweifel sein. Wenn ich Sie frage, sind Sie verheiratet oder nicht, dann können Sie zweifeln. Aber wenn ich Sie frage, sind Sie ein Gotteskind? Sind Sie wiedergeboren? Sind Sie bekehrt? Dürfen Sie nicht zweifeln. Zweifeln Sie an Ihrer Heirat. Zweifeln Sie daran, ob Sie Kinder geboren haben oder nicht. Das können Sie. Daran kann man zweifeln. Das kann geduldet werden. Aber wenn jemand an seine Seligkeit zweifelt, an seine Heilsgewissheit, da Das darf nicht geduldet werden. Das dulden Sie nicht, das können Sie nicht beköstigen. Das können Sie sich nicht erlauben. Auf keinen Fall zweifeln Sie an alles. Aber an einem dürfen Sie nicht zweifeln. Und das ist, dass Ihr Name geschrieben ist im Lebensbuch. Sind Sie sich das gewiss? Das muss ins Klare kommen. Und es wäre gut heute Abend noch, vor dem Sie diesen Raum verlassen. Nun kann ich nicht sagen, was ich im Herzen fühle. Müsste ich in anderen Sprachen reden? Ich weiß nicht. Mir fehlen die Worte in der deutschen Sprache. Das muss geordnet werden, geregelt werden. Ein für alle Mal, dass Sie sich das klar sind. Sind Sie ein Glied Jesu in seine Gemeinde oder nicht? Sind Sie draußen oder innen? Sind Sie schon herausgerufen aus der Sünde, aus dem Schlamm der Sünde, aus der Welt oder sind Sie noch da? Das muss geordnet werden als erstes. Dann das zweite, das zweischneidige Schwert. Jesu Worte in unserem Leben müssen gelten. Das ist das A und O. Das ist das Erste und das Ausschlaggebendste, das Letzte. Da können wir nicht vornehmen, da können wir nicht hinzufügen. Was Gott sagt, das ist Gesetz und muss Gesetz sein für Zeit und Ewigkeit für uns. Daran kann man nicht rütteln und nicht rühren. Dementsprechend muss unser Leben sein. Und sei es, wo es wolle, am schlimmsten Ort. Und sei es in Hamburg auf der Reeperbahn. Und wenn es auch wo ist, in der größten Finsternis, müssen wir treu erfunden werden. Treu seinen Namen festhalten, an seinem Wesen, seinen Glauben. Und dann nicht dulden, dass da Menschen sind in der Gemeinde, die dem Herrn untreu sind. Werden Sie persönlich nun lasse ich das Wort Gemeinde, werden Sie einst vor diesem Richter stehen und bestehen können, wenn da etwas nicht stimmt und wenn es auch nur etwas Winziges ist, etwas Kleines, sagt er, bekehr, tue Buße, sonst komme ich schnell zu dir, komme unerwartet. Mit denen wird er abrechnen, aber er wird auch zu uns kommen. Und nur eines wird uns helfen, dass wir Buße tun, unseren Sinn enden und nicht weiterleben, wie wir bis jetzt gelebt haben. Lasst uns beten. Dass unsere Herzen jetzt wie das gute Land, das gute Feld sind, nicht wie das deinige, nicht wie der Weg, dass dieses Wort von den Vögeln gefressen wird, auch nicht von den Dornen und Disteln erstickt wird, umkommt durchs Unkraut, keine Wurzel hat und dann verdorrt wegen der heißen Sonne, sondern dass es guter Boden ist, dass der Same tief hineingeht in den Boden, wächst und viel Frucht bringt. Herr, lass diese Stunde nicht vergeblich sein und vergebens. Und lass dieser Brief, der aufbewahrt worden ist bis zum heutigen Tag, unseretwegen und der uns heute gelesen worden ist, schenke, dass wer ein Ohr hat, Herr, höre, was der Geist sagt. Amen.